Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Wie politisch inszeniert Stefan Pucher Biedermann und die Brandstifter von Max Frisch? Kleben die neuen Leitlinien zum Umgang mit kolonialem Kulturgut zu sehr an der Politik? Und was für eine Rolle spielt Tilda Swinton ab morgen im Kino? Themen dieser Stunde. Max Frisch ließ 1948 keine Zweifel an seiner Botschaft. Er verewigte das duckmäuserische Spießbürgertum in Biedermann und die Brandstifter. Heute Abend inszeniert von Stefan Pucher am Theater Basel. Die Geschichte, ein Fabrikant, der gerade seinen besten Mitarbeiter Knechtling gefeuert hat, macht für das gute Gewissen auf Menschenfreund und gewährt zwielichtigen Menschen Obdach. Als sie trotz fadenscheiniger Erklärung mit Ölfässern und Zündschnüren hantieren, bekommt er es mit der Angst.
Sie sind ein Mensch, der das Unrecht in der Welt nicht leiden kann, das habe ich schon gemerkt. Ich meine, Sie haben noch Ideale. Die ganze Wirtschaft hat Ihnen zugehört und genickt jedes Mal, wenn Sie sagten, Freiheit und aufhängen sollte man sie. Und da habe ich so im Stillen gedacht, Menschen wie Sie, das ist es, was wir jetzt brauchen.
Ja, ja, gewiss, aber...
Nein, kein Aber. Sie haben noch Ideale. Sie glauben noch an das Gute. In sich selbst. Habe ich nicht recht?
Gewiss.
Aber statt zu handeln, bekommt Biedermann einen Tobsuchtsanfall, als er erfährt, dass sein Mitarbeiter sich das Leben genommen hat und biedert sich bei den Brandstiftern an, bis sein Haus explodiert.
Oh, Biedermann, der Himmel! Oh, Biedermann, der Himmel! Über der Küche, der Himmel! Von der Küche aus, der Himmel brennt! Gottlieb! Was hast du denn gegeben?
Aus Biedermann und die Brandstifter. Das Stück hat gerade Konjunktur auf deutschsprachigen Bühnen und uns interessiert, wie politisch der als Popregisseur bekannte Stefan Pucher die Geschichte interpretiert. Theaterkritiker Christian Gampert war deshalb für Fazit heute Abend bei der Premiere am Theater Basel. Zuerst mal, in was für ein Bühnenbild und in was für Kostüme ist diese Geschichte hineingebaut worden?
Die Geschichte ist hineingebaut in ein Filmset. Draußen auf einem großen Kubus steht Hollywood. Dann dreht sich die Bühne und wir blicken in ein Wohnzimmer, das mit lauter Horrorfilmmotiven tapeziert ist und wo Gottlieb Biedermann in einem grellgelben Anzug sitzt. Er sieht ein bisschen aus wie Andy Warhol, aber nur ein bisschen. Und er liest, ich glaube, ich habe richtig gesehen, die Zeit und ist also gut gesettelt. Und dann bekommt er Besuch von dem Ringer, der sich bei ihm einnisten will. Und diese ersten Szenen sind einfach großartig, weil wir nicht genau wissen, sind wir jetzt in einer Hollywood-Komödie, wird hier ein Film gedreht, es wird ständig mit Overacting gearbeitet. Also da ist Stefan Pucher doch ziemlich nah am Hollywood auch der 60er Jahre. Die Kostüme sind alle so 60er Jahre mäßig. Und diese erste Szene mit dem Ringer Josef Schmitz, gespielt von Daniel Lommatzsch, ist einfach genial. Und zwar deshalb, weil Stefan Pucher die Brandstifter als Freaks anlegt. Daniel Lommatzsch spielt einen Freak, so wie manche von uns sie vielleicht noch aus den 70er Jahren kennen. Es gibt Freaks, die sich so durchgeschnorrt haben. Und genau so macht er das. Der hat zwar einen Anzug an, aber auch Cowboystiefel und fettige, lange Haare. Und der Gestus ist so, ich darf doch bei dir wohnen, oder? So wie man früher in der WG gewohnt hat. Und Gottlieb Biedermann kann dem nicht widerstehen.
Aber was für ein Typ ist jetzt wieder der Biedermann? Ist er duckmäuserisch? Ist er naiv oder ist er einfach ignorant?
Na, er ist ein Fähnchen im Wind. Er möchte auf keinen Fall bürgerlich oder spießig sein. Und deswegen dient er sich den beiden Brandstiftern an. Es kommt ja noch ein zweiter Brandstifter hinzu, der Kellner Eisenring, hier gespielt von Marie Löcker, auch so ein bisschen mit so einer halbglatz-grufti-Frisur. Aber das Hauptproblem von diesem Biedermann ist, Er will sich den Prolls andienen. Er will auf keinen Fall spießig sein. Er möchte keine Klassenunterschiede kennen. Also so wie bürgerliche Menschen in den 1970er, 80er Jahren sich der Studentenbewegung oder der Linken angedient haben. Und das ist natürlich ein großer Fehler, weil er einfach überhaupt nichts passiert und die anderen ihn am Nasenring durch die Manege führen. Solange Daniel Lommatzsch auf der Bühne ist, ist es einfach schreiend komisch, weil der spielt wirklich wie ein Filmschauspieler. Also als wenn Jack Nicholson oder Robert De Niro jetzt den Freak spielen würden in Cowboy-Stiefeln. Und es ist so unverschämt. Es ist wirklich so unverschämt. Und man erkennt so viele von diesen Freak-Klischees wieder, dass es einfach großartig ist. Und dann stellt sich irgendwann raus, dass das Stück doch ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Ein Lehrstück ohne Lehre. Lehre mit 2e wäre vielleicht passender. Es gibt viele Leerstellen in diesem Stück. Spätestens als man dann im Wohnzimmer sitzt und Gänse essen muss, dann knirscht es doch ganz schön im Gefüge. Aber Stefan Pucher ist einfach professionell genug, das alles aufzufangen mit ganz vielen Pop-Effekten durchaus. Es wird gesungen und ein genialer Kniff: Die Benzinfässer für die Brandstiftung werden oben auf dem Dachboden gelagert und das wird rein im Film dargeboten. Also da haben wir dann das Filmstudio, das zu sich selber kommt, oben auf dem Dach, wo die Gefahr lauert, da drehen wir dann Film.
Ich würde gerne nochmal das Stichwort Professionalität von Stefan Pucher aufnehmen. Das ist ja das eine. Aber ich höre irgendwie raus, dass Sie andere, womöglich extremere Fronten zwischen Biedermann und den Brandstiftern erwartet hatten, als das, was heute Abend gezeigt wurde.
Naja, ich bin eigentlich positiv überrascht. Also gängig ist es ja, dass die Brandstifter böse Rechtsradikale sind oder man kann auch was anderes drin sehen. Man kann sie auch natürlich auf links bürsten oder wenn man ganz böse wäre, könnte man islamistische Gewalttäter draus machen. Aber das macht man natürlich am Theater nicht. Hier ist es überraschenderweise wirklich so, das sind linke Freaks. Und es gibt diesen Typus, der sich überall eingeschleimt und eingenistet hat und hier nun Böses im Gemüte führt. Und das Tolle ist, ja, wir sind Brandstifter, aber letztlich die Brandstiftung ist ja eigentlich auch nur so ein Hollywood-Effekt. Es knallt dann halt ein bisschen. Wir bereiten das hier mal vor. Und lieber Herr Biedermann, glauben Sie uns doch, die Wahrheit sagen wir Ihnen doch die ganze Zeit. Und Biedermann sagt, nein, ich glaube Ihnen nicht. Das kann gar nicht sein. Sie wollen mich hinters Licht führen. Ich bin doch gar nicht so bourgeois, wie Sie glauben. Ich nehme Sie doch gern bei mir auf. Und das ist wirklich toll gemacht und toll in der Schwebe gehalten, dass das Stück dann, wie gesagt, so ein paar Leerstellen hat. Das ist ja nicht die Schuld von Stefan Pucher. Er macht das mit diesen Filmelementen, die er immer wieder einsetzt und auch mit den Songs eigentlich ganz gut. Ja, und am Ende knallt es dann halt richtig und die Frau von Herrn Biedermann sagt dann, gut, dass es bei den anderen ist. Also insgesamt ist es ein großartiger Theaterabend mit so ein paar Löchern zwischendrin, aber das macht eigentlich nichts.
Christian Gampert über die Premiere von Max Frischs Biedermann und die Brandstifter in der Regie von Stefan Pucher. Die nächsten Vorstellungen im Theater Basel am kommenden Freitag und Donnerstag in einer Woche. Neue Leitlinien für den Umgang mit kolonialem Erbe in Deutschland, um die Rückgabe von Kulturgütern und menschlichen Überresten aus Museen und Sammlungen zu erleichtern. Darauf genau haben sich Bund, Länder und Kommunen geeinigt. Was heißt das genau und welche Konsequenzen hat das? Fragen an Larissa Förster. Sie hat lange beim Zentrum für Kulturgutverluste in Magdeburg den Fachbereich Kultur und Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten geleitet. Seit 2025 ist sie Direktorin des Weltkulturenmuseums in Frankfurt am Main. Schönen guten Abend, Frau Förster.
Einen schönen guten Abend.
Ist die neue Leitlinie tatsächlich eine Verbesserung der bislang geltenden?
Ja, also ich will jetzt mal antworten auf die erste Lektüre hin. Zuerst mal will ich sagen, es ist jetzt für uns, die in diesem Feld arbeiten, ein ganz, ganz wichtiges Signal, dass diese Leitlinien jetzt herausgekommen sind. Die wurden schon unter der letzten Regierung entwickelt und nahezu zu Ende verfasst. Und man hat ja seit dem Regierungswechsel auch gerätselt, ob das Thema die gleiche Wichtigkeit haben wird fürs Auswärtige Amt, für BKM oder ob es in den Hintergrund treten wird. Und da ist es jetzt sehr wichtig, dass dieser Text jetzt rausgekommen ist und damit nochmal ein kulturpolitisches Signal tatsächlich, wie angekündigt im Koalitionsvertrag, wir intensivieren die Aufarbeitung des Kolonialismus weiter. Also da haben viele von uns drauf gewartet. Das ist erstmal ein ganz wichtiges Signal.
Dass es jetzt überhaupt eine neue Leitlinie gibt, gibt es denn darin auch eine Verbesserung?
Also insgesamt waren ja die früheren Leitlinien mal ein erster Aufschlag. Die kamen 2019 heraus und wurden jetzt überarbeitet. Und in dem Zuge ist aus einem 8-Seiten-Dokument ein 19-Seiten-Dokument geworden. Also viel konkreter. Und für die Rückgabe von Kulturgütern und menschlichen Überresten werden wirklich auch die Verfahren benannt, die Kriterien, die Zuständigen und insofern wirklich erleichtert. Es wird auch sensibilisiert für Begrifflichkeiten und das ist sehr begrüßenswert. Also in Bezug auf die Restitution von Kulturgütern werden die Institutionen wirklich zu einer grundsätzlichen Bereitschaft aufgerufen. Sie sollen sich aktiv verhalten, sie sollen frühzeitig auf Herkunftsgesellschaften und Herkunftsstaaten zugehen. Es soll eine bedingungslose Restitution sein. Das ist ganz wichtig, dass das jetzt mal festgeschrieben ist, denn das würde bei der Rückgabe der sogenannten Benin-Bronzen von bestimmten Kreisen in Zweifel gezogen. Es werden auch so Dinge gesagt, wie dass neben Restitutionen ja auch Leihgaben unterstützt werden sollen und dass für solche Leihgaben dann gar nicht dieselben konservatorischen Standards wie in Deutschland herrschen müssen. Und das ist natürlich ganz wichtig, weil nicht jedes Museum im globalen Süden so technisch und klimatechnisch hochgerüstet ist wie bei uns. Der zweite wichtige Punkt sind die menschlichen Überreste. Da betonen die Leitlinien wirklich nochmal die Priorität. Sie betonen auch nicht nur die Notwendigkeit von Repatriierung, sondern auch, wenn es noch zu keiner Repatriierung gekommen ist, die würdevolle Aufbewahrung. Und sie arbeiten mit dem Begriff der Rehumanisierung, also wirklich darauf abzuzielen, dass wir hier auch nicht von Objekten sprechen, sondern verstehen, dass es die sterblichen Überreste von menschlichen Individuen sind. Und dadurch werden auch rituelle und spirituelle Ebenen und Dimensionen hier einbezogen. Diese Benennung ist eine neue Dimension, die ich sehr begrüße.
Bund, Länder und Kommunen sollen, wollen ein staatlich mandatiertes Gremium ins Leben rufen als zentralen Ansprechpartner für die Herkunftsländer und ein internationales Expertennetzwerk. Das soll institutionalisiert werden und die Museen und Sammlungen beraten. Nach den beiden Punkten, die Sie eben positiv hervorgehoben haben, sind auch das zwei Punkte, die Sie befürworten oder halten Sie sie aufgrund der ja doch recht guten Netzwerke zwischen Häusern, Sammlungen und den Herkunftsländern für gar nicht so sehr nötig?
Also das ist natürlich eine Frage, wie am Ende die Ausgestaltung ausfällt. Ich fange mal an mit diesem sogenannten internationalen Netzwerk für Museen und Sammlungen. Diese Idee hat eine lange Geschichte in der Debatte und ursprünglich haben viele derjenigen, die da teilgenommen haben an der Debatte, das vor allem für die Politik eigentlich in Polen, denn damals war das Thema ja gerade noch in politischen Kreisen sehr, sehr neu. Wenn dieses Netzwerk jetzt kommt für Museen und Träger, dann würde ich sagen, das kann auf jeden Fall nützlich sein, wenn sich dort eben auch Akteure aus den Herkunftsländern des kulturellen Erbes, das die Museen hier bewahren, dauerhaft Gehör verschaffen können und sich auf dem Wege auch bestimmte Standards etablieren und Lernprozesse angestoßen werden, in denen dann eben auch kleinere Museen mitgenommen werden und mitgerissen werden in gewisser Weise. Das Zweite ist dieses staatlich mandatierte Gremium. In dem Text der Leitlinien selbst heißt es so, es soll ein strukturiertes Verfahren mit den drei Ebenen Bund, Länder und Kommunen geben. Da ist natürlich die Frage, auf was kann dieses Gremium dann angesprochen werden? Es gibt ja bei der Kulturstiftung der Länder schon die sogenannte Kontaktstelle für Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten. Die macht Umfragen, die sammelt Informationen und leitet sie weiter. Ist also auch eine Anlaufstelle für Akteure aus den Herkunftsländern. Vermutlich ist gemeint, dass wenn so binationale Verhandlungen stattfinden, ja, dass da auf deutscher Seite dann eigentlich immer so dasselbe Gremium angesprochen werden kann. Dann könnte man dieses Gremium natürlich auch weiterdenken, dass man das ansprechen könnte, wenn zum Beispiel Prozesse und Verfahren nicht weitergehen, wenn Institutionen keine Transparenz hergestellt haben oder nicht verhandlungsbereit sind. So weit gehen die Leitlinien allerdings zu diesem Zeitpunkt nicht. Man muss also wirklich gucken, wie wird das dann ausgestaltet.
Das heißt, es ist nicht auszuschließen, dass ein solches Gremium von den drei Machern Bund, Ländern und Kommunen besetzt wird und die Museen vielleicht außen vor stehen und zugucken müssen, dass Beamte verhandeln und Sie sind die Pragmatiker?
Auch sowas kann passieren. Jetzt für diese Leitlinien, wir hatten ja einen langen Konsultationsprozess, wo doch viele Gruppen gehört wurden. Aber natürlich liegt am Ende das dann oft in den Händen der Politik. Und da werden die Museen sicher auch drauf dringen, an diesen Gesprächen beteiligt zu werden.
Und was fehlt Ihnen an dieser neuen Leitlinie Wichtiges?
Also es gibt im Prinzip drei Punkte, zu denen ich noch Fragen habe. Der erste Punkt ist die Finanzierung, wie immer ganz oft im Kulturbereich. Die Finanzierung, die wird benannt, da wird auch eine Selbstverpflichtung sozusagen ausgesprochen. Aber wie die Finanzierung abrufbar ist, das wird nicht benannt. Und wir haben Erfahrung aus den letzten Jahren, da wurden schon mal Gelder für Restitutionen in Aussicht gestellt und am Ende wurden die aber nicht zugänglich gemacht. Also wie ist es diesmal, frage ich. Das zweite wäre, dieser Text wurde in mehreren Beratungsrunden mit zivilgesellschaftlichen Gruppen, Museen, Expertinnen aus den Herkunftsländern diskutiert. Und was dort sehr hörbar wurde von Seiten der Herkunftsländer, aber auch der Museen, ist, Rückgaben sollten nicht nur möglich sein, wenn die Dinge unrechtmäßig erworben wurden, sondern auch, wenn sie eine besondere historische, kulturelle oder spirituelle Bedeutung haben. Auch dann sollten die Museen erwägen können, sie zurückzugeben. Und das ist eigentlich ein Argument, was auch der sogenannte Leitfaden für Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten des Deutschen Museumsbundes 2021 so eingebracht hat in die Diskussion. Dieser Wunsch ist nicht aufgenommen worden, sondern die Leitlinien jetzt ziehen sich zurück auf unrechtmäßig erworbenes Kulturgut. Und da würde ich sagen, das ist eigentlich eine Verengung der Debatte. Und der dritte Punkt ist, dass die Leitlinien die staatliche Ebene auf beiden Seiten stärken. Und natürlich hat das viele Vorteile, bessere Koordination, konsistentere Verfahren, vielleicht auch eine sichere Finanzierung. Aber es heißt eben auch, dass Rückführungen und Restitutionen nur mit Zustimmung der staatlichen Ebene der Herkunftsländer möglich sind. Und das ist nicht ganz einfach, denn wir kennen ja Staaten, in denen zum Beispiel indigene Gruppen marginalisiert werden, auch autoritäre Staaten. Und wenn dann aber Kulturgut oder menschliche Überreste, wenn wir sie einer Person oder Familie zuordnen können, was selten genug in der Provenienzforschung passiert, dann ist es durchaus problematisch, wenn die Realisierung von staatlicher Bürokratie abhängt. Also das wären die drei Fragen, die ich hätte, wo es, glaube ich, auch zu diesen neuen Leitlinien Diskussionsbedarf gibt.
Ich hoffe, genau diese Diskussion wird noch stattfinden und Ihre Fragen beantwortet. Larissa Förster, Direktorin des Weltkulturenmuseums in Frankfurt am Main. Vielen Dank für Ihre Auskünfte. Einen schönen Abend.
Herzlichen Dank.
Am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig ging es heute um die Rundfunkbeiträge. Eine Klägerin aus Bayern hat Klage erhoben, weil sie der Meinung ist, der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei, Zitat, Erfüllungsgehilfe der vorherrschenden staatlichen Meinungsmacht, Zitat Ende. Der Vorsitzende Richter Ingo Kraft in Leipzig verwies die Sache zurück nach München, hielt aber prinzipiell fest, die Pflicht, Rundfunkbeiträge an ARD, ZDF und Deutschlandradio zu zahlen, entfalle, wenn das gesamte Angebot mindestens 2 Jahre weder auftragsgemäß vielfältig noch ausgewogen sei.
Bietet das klägerische Vorbringen, in aller Regel durch wissenschaftliche Gutachten unterlegt, hinreichende Anhaltspunkte für evidente und regelmäßige Defizite hat ein Verwaltungsgericht dem nachzugehen. Allerdings erscheint es nach dem bisherigen tatsächlichen Vorbringen derzeit überaus zweifelhaft, ob die Klägerin eine Vorlage an das Bundesverfassungsgericht wird erreichen können.
So Richter Ingo Kraft. Damit, findet Stefan Fries in seinem Kommentar, hat das Bundesverwaltungsgericht die Hürden sehr hoch gelegt.
Wer etwas bezahlt, will etwas Gutes dafür bekommen. Vor allem, wenn er zahlen muss. Deswegen ist es verständlich, wenn jeder für seine 18,36 Euro Rundfunkbeitrag pro Monat ein vielfältiges und ausgewogenes Radio-, Fernseh- und Online-Programm bekommen möchte. So wie die anonyme Klägerin aus Bayern, die seit Jahren gegen den Bayerischen Rundfunk vorgeht, dem sie das Gegenteil vorwirft. Der Sender diene der vorherrschenden staatlichen Meinungsmacht als Erfüllungsgehilfe. Deswegen fehle es an einem individuellen Vorteil, der die Beitragspflicht rechtfertigt. Wie aber lassen sich Vielfalt und Ausgewogenheit objektiv und nachvollziehbar feststellen von einer unabhängigen Instanz? Bisher waren es ausschließlich die Rundfunkräte der 11 öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland, die über Programmbeschwerden entschieden haben, allerdings immer in Einzelfällen, auf der Grundlage konkreter Kritik an einzelnen Sendungen und Beiträgen. Aber dieser Weg ist mühselig und nur selten geben die Räte den Kritikern recht. Die Gerichte haben sich da in der Vergangenheit herausgehalten und auf die Zuständigkeit der Rundfunkräte verwiesen. Doch dieses System stößt an Grenzen, weil die Räte grundsätzliche Fehlentwicklungen des öffentlich-rechtlichen Systems insgesamt weder überwachen dürfen noch können. Dafür eröffnet das Bundesverwaltungsgericht Beitragszahlern nun erstmals einen neuen Weg. Es erlaubt ihnen, ihre Beschwerden auch auf dem Klageweg geltend zu machen. Allerdings legt es die Hürden dafür so hoch, dass sie von Klägern kaum zu überspringen sein werden. Denn Vielfalt und Ausgewogenheit müssten nicht nur in einzelnen Angeboten verfehlt werden, sondern im Gesamtprogramm aller Sender, und zwar gröblich, wie es im Urteil heißt, nachweisbar und regelmäßig über mindestens 2 Jahre hinweg, untermauert mit wissenschaftlichen Gutachten. Wenn ein Verwaltungsgericht die Beschwerde dann für plausibel hält, muss es die dem Bundesverfassungsgericht vorlegen, das dann entscheidet, ob der Rundfunkbeitrag rechtens ist. Das sind Anforderungen, die für Beitragszahler kaum zu schaffen sind. Zumal Vielfalt und Ausgewogenheit schwer zu definieren sind, dass alle rund 90 öffentlich-rechtlichen Radio- und Fernsehsender über tausende Stunden Programm pro Tag gerechnet, einseitig und unausgewogen berichten, ist zudem kaum anzunehmen, auch wenn es sicherlich Fehler und Schieflagen gibt. Vielleicht hilft aber die Politik, die gerade ihre Rundfunkreform vorantreibt. Falls die durchkommt, soll künftig ein sogenannter Medienrat regelmäßig prüfen, ob ARD, ZDF und Deutschlandradio ihren Auftrag erfüllen. Er könnte Klägern gegen den Rundfunkbeitrag genau das Material liefern, das sie brauchen. Aber die Reform ist komplex und droht an anderen Punkten zu scheitern. So mag das Urteil juristisch ein Durchbruch sein, praktisch aber wird es Kritikern des Rundfunkbeitrags wohl kaum helfen.
Der Kommentar von Stefan Fries. Weiter geht's mit Heino Rindler.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Von ihm stammen die Plakate der Hollywood-Blockbuster E.T., Star Wars und Indiana Jones. Jetzt ist der Illustrator Drew Struzan im Alter von 78 Jahren gestorben. Das gab sein Manager auf Instagram bekannt. Struzans Poster hingen weltweit in den 1970er und 80er Jahren in Jugendzimmern. Für Regisseure wie Steven Spielberg und George Lucas galt der Künstler als Lieblingsillustrator. In den 1970er Jahren begann Struzan zunächst mit Arbeiten für Bands wie die Bee Gees und Black Sabbath, bevor er ins Filmgeschäft ging. Dort setzten seine handgezeichneten Filmposter zu mehr als 150 Filmen jahrzehntelang gültige Standards. Es ist eines der berühmten Selbstporträts der Kunstgeschichte, Der Verzweifelte von Gustave Courbet. Unklar war bisher, wem das Werk gehört. Als es 2006 in der National Gallery in London gezeigt wurde, war es als Leihgabe eines unbekannten privaten Sammlers bezeichnet worden. Jetzt wurde bekannt, dass das Gemälde im Besitz der Qatar Museums ist. Das berichtet das Magazin Art News. Die Qatar Museums sind eine staatliche Institution, die die Kunstszene des Emirats betreut. Wie genau der Erwerb des Bildes zustande kam und welcher Preis dafür gezahlt wurde, ist unklar. Der Verzweifelte soll zunächst als Dauerleihgabe in Paris gezeigt werden. Danach soll es ins Museum für internationale, moderne und zeitgenössische Kunst in der katarischen Hauptstadt Doha wechseln. Das Museum soll 2030 eröffnen. Das Kolosseum in Rom ist mit fast 15 Millionen Besuchern im Jahr Italiens meistbesuchte Sehenswürdigkeit. Jetzt will der neue Direktor Alessandro Guilici die Arena nicht nur von Geschäftemachern in Gladiatorenkostümen befreien, er will den Ort auch zum Klingen bringen. Angedacht sind Popkonzerte mit bekannten Musikern wie Paul McCartney, Peter Gabriel oder Sting. Guilici will das Kolosseum der Stadt zurückgeben, wie er sagte, als lebendigen Ort zwischen Geschichte und Gegenwart. Das Kolosseum gehört seit rund 2 Jahrtausenden zu den antiken Wahrzeichen von Rom. Die Arena diente als Schauplatz für Gladiatorenkämpfe und weitere Spektakel. Andere antike Stätten, etwa der Circus Maximus oder die Caracalla-Thermen, werden bereits seit Jahrzehnten für Konzerte genutzt. Die US-Aktivistin und Autorin Miss Major Griffin Gracie ist tot. Sie galt als bedeutende Persönlichkeit der Transbewegung und starb mit 78 Jahren in Little Rock im US-Bundesstaat Arkansas. Das berichtet das US-Nachrichtenportal CNN. Bekannt wurde sie demnach als Teilnehmerin der Stonewall-Proteste 1969, die den Beginn der modernen LGBTQ-Bewegung markieren. Über 5 Jahrzehnte setzte sie sich für schwarze Transfrauen, Inhaftierte und Opfer von Polizeigewalt ein. Bürgerrechtsgruppen würdigten sie als Mutter der Bewegung und unerschütterliche Wahrheitsverkünderin.
Fazit Film.
Die neue Kinowoche startet mit großen Namen, Julia Roberts und Keanu Reeves, aber zu Jörg Taschmanns Film der Woche gehört weder After the Hunt noch ein ganz spezieller Schutzengel. Er hat sich Edward Berger, Colin Farrell und Tilda Swinton ausgesucht. 3 Namen für einen Film, Ballad of a Small Player.
Im Innern bist du einfach nur ein netter irischer Arbeiterbursche, der sich komplett übernommen hat.
Ich gewinne bald viel Geld. Und wenn es soweit ist, zahle ich nicht nur meine Schulden ab, sondern auch deine.
Was ich hier sehe, ist ein Verbrecher durch und durch.
Jörg, Colin Farrell ist ein Spieler, Tilda Swinton eine Privatdetektivin. Wie geht die Geschichte dazu?
Also er ist ein irischer Hochstapler, der sich nur Lord Doyle nennt, in den schönsten Suiten in Macau lebt, überall Schulden gemacht hat und eben mit Tausenden, Hunderttausenden von Hongkong-Dollar und auch Dollar verschuldet ist und auch so ein physisches Wrack, frisst sich voll mit irgendwelchen Kaviar und anderen Delikatessen und ist auch noch ein notorischer Lügner und hofft aber immer wieder auf das eine große Spiel, auf das eine große Kartenspiel, das ihn dann all seiner Sorgen entledigt. Das ist die ganze Geschichte. Mehr passiert nicht. Das ist großartig inszeniert mit viel Oberflächenreizen. Macau sieht großartig aus, Hongkong auch, aber die Geschichte als solche finde ich dann doch sehr, sehr dünn.
Aber Tilda Swinton sieht auch großartig aus, oder?
Na, die Perücke ist gewöhnungsbedürftig und ihre Figur ist genauso einseitig wie auch die Hauptfigur, die von Colin Farrell gespielt wird. Ja, was diesen Film am Ende dann so überflüssig fast macht, ist, dass er nichts mit dieser Geschichte erzählt. Es erzählt uns nichts über unsere Zeit, es erzählt uns nichts über einen Mann, der irgendwie tiefere Probleme hat. Also ich erinnere jetzt mal einfach nur an Dostojewskis Der Spieler. Wenn man dieses kleine Buch liest, da spürt man Abgründe, da spürt man Leidenschaft, da spürt man eine Faszination und auch so eine Sucht, all das spüre ich hier nicht, weil Colin Farrell ihn so eindimensional verkörpert und es auch keine Entwicklung in dieser Figur gibt, dass ich mich dann immer frage, muss ich mir das jetzt die ganze Zeit anschauen, auch wenn es großartig gemacht ist. Aber das ist dann irgendwann auch zu wenig, wenn mir diese Story eigentlich nichts bringt und die Figuren eigentlich auch überhaupt keine Empathie auslösen.
Edward Berger hat vor 2 Jahren 4 Oscars bekommen für seinen Antikriegsfilm Im Westen nichts Neues. Warum jetzt dann ein so tiefer Griff?
Also ich muss auch gestehen, dass ich mit Im Westen nichts Neues nicht viel anfangen konnte. Das war für mich eine Schlachtenplatte. Das war für mich eben auch ein Film, der auf Schauwerte gesetzt hat. Das Wort Antikriegsfilm ist für mich sowieso immer so eine zwiespältige Angelegenheit, weil ja dann doch immer der Krieg gefeiert wird, auch in den sogenannten Antikriegsfilmen. Aber lassen wir das mal beiseite. Er hat auch Conclave gemacht. Das war ein sehr unterhaltsamer Film über den Vatikan. Es ist nicht so, dass ich mit Edward Berger jetzt nicht könnte. Und er ist gewiss einer der deutschen Regisseure, die jetzt die große Möglichkeit haben in Hollywood, in diesem Fall für Netflix Filme mit sehr vielen Mitteln zu machen und die beherrscht er auch. Also das ist optisch natürlich eine Wucht, was er da macht. Aber wenn die Story als solche einen nicht packt, dann kann man auch mit den größten Mitteln und auch als größter Virtuose eben keinen großen Film drehen.
Dann kommen wir zum neuen Film von Kelly Reichardt, The Mastermind.
Sie sehen gar nicht aus wie Cops. Sehen Sie, James, uns wurde mitgeteilt, dass Sie in diesen Museumsraub verwickelt sind.
Ich, also ehrlich, ich weiß nicht, wie Sie darauf gekommen sind. Sie sind auf der falschen Fährte. Man hat Sie falsch informiert.
Was für einen kriminellen Typ spielt Josh O'Connor und was passiert ihm?
Ja, der nennt sich James Blaine Mooney, wird immer nur GB genannt. Das spielt in den 70er Jahren in irgendeiner Kleinstadt in Massachusetts. Und er kriegt eigentlich nichts auf die Reihe. Hat mal Kunst studiert, ist arbeitslos, nur seine Frau arbeitet, die haben 2 Kinder. Der Film fängt ganz amüsant an. Sie besuchen das örtliche Kunstmuseum und seine beiden Söhne, vielleicht so zwischen 9 und 11, schwadronieren sehr altklug. Und Papa hat nichts Besseres zu tun, als aus einer Glasvitrine so eine Figur zu entwenden. Und da denkt man noch, naja, ist so ein Spleen von ihm, vielleicht so Kleinigkeiten zu klauen. Aber er hat es auf Größeres abgesehen. Er möchte nämlich gleich 4 Gemälde des Avantgarde-Malers Arthur Dorff klauen und dann irgendwie verscherbeln, aber er hat natürlich keine Ahnung davon. Er hat irgendwelche Leute, die ihm die Dinger klauen und weiter geht's dann eben auch nicht. Er ist also eigentlich im besten Falle so eine sympathische Loserfigur.
Und die 70er Jahre, dieses Setting zumindest, ist in dem Film sehr deutlich, habe ich gelesen. Welchen Sinn hat das? Wie macht sich das bemerkbar?
Also im besten Sinne, wenn der Film dann in den zweiten Teil geht und JB einfach nur fliehen muss und das dann auch noch fast so ein kleines Roadmovie wird, dann spürt man so ein bisschen auch die gesellschaftlichen Zwänge, den Amerika damals gelebt hat. Wenn es dann um Demonstrationen geht, um Friedensdemonstrationen geht, wie das von der Polizei niedergeknüppelt wird, das ist dann nicht ganz uninteressant. Und Josh O'Connor ist ein wunderbarer Darsteller, dem sieht man einfach immer gerne zu. Und der hat dann auch so diesen Hundeblick, dass man irgendwie doch mit ihm mitfühlt. Aber das ganze Problem des Films ist eben auch hier, das ist ein Film, der will mir was, so eine Art Heist-Movie zeigen, also so aus der Sicht eines Täters und eines irgendwie sympathischen Täters wieder versucht, irgendwie wieder auf die Beine zu kommen, aber das wird dann so überlang inszeniert. Ich schilder mal eine Szene, er klettert auf irgendeinen Schuppen und will diese vier Bilder verstecken und ich sehe wirklich viermal, wie er hochklettert und die Dinger da einpackt und das dauert gefühlt 5 Minuten und der ganze Clou ist dann, dass die Leiter umkippt. Das kann man alles schneller und vielleicht mit ein bisschen mehr Drive inszenieren, aber Kelly Reichardt liebt es einfach, diese fast laszive Langsamkeit zu inszenieren. Das mag man in ihren ersten Filmen vielleicht noch ganz sympathisch gefunden haben. Mich langweilt es einfach nach einer Weile, weil dann 110 Minuten für so eine Story eben auch viel zu lang ist. Dann möchte ich lieber das vielleicht in knackigen 80 Minuten sehen. Durchaus ein Film, der seine Meriten hat. Einen wunderbaren Soundtrack übrigens, sehr jazzig, sehr stimmig. Wahnsinnig viele Oldtimer fahren durchs Bild. Also der hat schon eine gewisse Stimmung, aber so richtig gepackt und so richtig überzeugt hat mich auch dieser Film nicht.
Noch eine letzte Frage habe ich. War meine Erwartung persönlich meins, dass ich dachte, oh, da kommt vielleicht ein Gegenentwurf zu der Ocean Trilogy. Also wenn es um Bilder geht, die geklaut werden, wenn da so ein paar Männer dabei ist, habe ich irgendwie gedacht, ja, das könnte auch ein Plot sein.
Könnte es auch, aber da muss ich ehrlich sagen, dann gucke ich lieber Steven Soderbergh. Der hat auch in diesem Jahr einen wunderbaren Film gemacht, Black Bag mit Michael Fassbender. Und er kann es einfach. Er weiß einfach, wie man ein Publikum auch packt, auch mit vielleicht Geschichten, die anders erzählt sind, ein bisschen altmodisch und so. Aber Kelly Reichardt ist dreht einen intellektuellen Film über einen Bankräuber. Und das funktioniert nie, wenn eigentlich sehr intellektuelle und verkopfte Regisseure dann versuchen, Genre zu machen, geht das meistens schief und meiner Meinung nach auch in diesem Fall.
Jörg Taschmanns Filme der Woche, The Mastermind und Ballad of a Small Player, ab morgen im Kino Ihres Vertrauens. Die Frankfurter Buchmesse 2025, der Deutsche Buchpreis, ist vergeben. Kulturstaatsminister Weimar hat seine Eröffnungsrede gehalten. Heute konnten sich 80 unabhängige Verlage freuen, denn sie wurden aus 287 Bewerbungen ausgesucht, um mit dem Deutschen Verlagspreis ausgezeichnet zu werden. Stefanie von Oppen aus unserer Literaturredaktion ist auch heute den ganzen Tag in den Messehallen unterwegs gewesen. Wolfram Weimar sagt, der Preis sei ein Kenntnis zur Vielfalt gegen die Monokultur. Wie wichtig ist diese Auszeichnung für die Verlage?
Das ist für die Verlage enorm wichtig, denn die meisten von ihnen krebsen wirklich ein bisschen am Rande des Existenzminimums herum und betreiben eine absolute Selbstausbeutung. Allerdings gibt es auch Verlage, ganz wenige, die sagen, es ist nicht gut, sich so abhängig zu machen von so einer staatlichen Förderung. Aber das ist wirklich sehr umstritten. Die meisten Verlage finden es wirklich enorm hilfreich. Und Sebastian Gugolz, der neue Vorsteher des Börsenvereins, hat sogar gefordert, dass es demnächst eine strukturelle Verlagsförderung für die unabhängigen Verlage geben soll. Also eine regelmäßige Förderung, die dann bedeutet, dass die Verlage eine gewisse Planungssicherheit haben. Denn dieser Verlagspreis ist ja auch eher, man weiß nicht, ob man ihn bekommt, ne?
Nach der Eröffnung gestern Abend war auch für das Gastland Philippinen heute der erste Tag mit Programm. Ist das jetzt so vielfältig wie angekündigt?
Ja, das ist wirklich enorm vielfältig. Also dieses Programm ist sehr, sehr breit aufgestellt. Es gibt wahnsinnig viele Panels, sehr politische Panels zum Teil, oder Runden, die sich mit den Philippinen, also mit den Inseln und mit der Geografie und mit der Historie beschäftigen. Immer wieder kommen aber auch Sänger und Sängerinnen auf die Bühne. Es gibt Theaterstücke, es gibt Filme. Also es ist wirklich ein unglaublich breites Programm. Es sind mindestens 100 Veranstaltungen, die da in den nächsten Tagen stattfinden werden. Im Mittelpunkt würde ich aber trotzdem sagen, steht wirklich dieses Thema koloniale Vergangenheit und wie arbeiten wir daran.
Es gab eine Comic-Veranstaltung, habe ich gelesen, die war auch politisch.
Ja, das war sehr interessant. Da waren zwei von den wichtigsten Comic-Autorinnen aus den Philippinen zu Gast. Der eine ist Russell Molino, der hat einen Comic gemacht, der heißt Josefina. Da geht es um den Zweiten Weltkrieg. Und der Philip Ignacio hat einen Comic gemacht, der heißt Alandal. Da geht es auch um die koloniale Vergangenheit der Philippinen. Und diese beiden sozusagen Altmeister des Comics und der Literatur und des Schreibens haben diskutiert über die Veränderung, die auch stattgefunden hat in den letzten Jahren in der Comic-Szene, die nämlich sich immer mehr politisiert hat. Und das heißt, es sind sehr viel mehr soziale Themen auch, die vorkommen und eben, wie gesagt, sehr politische Themen. Und die junge Szene sagen, sie sei auch sehr viel mutiger, wenn es darum ging, Comics zu veröffentlichen, weil die eben auch schon sehr viel mehr mit digitaler Technik arbeiten. Ne? Die kommen ja noch so aus der eher alten Schule. Und Russell Molino ging sogar so weit zu sagen, das könnte eigentlich ein Ersatz fast für Zeitungen sein, die Comics. Und das hat er dazu gesagt.
As a creator of comics, the number one objective is really to entertain.
Das erste Ziel für Comic-Künstler ist, zu unterhalten. Unterhaltung ist das beste Mittel, um über Politik und die ernsten Dinge zu sprechen. Wenn die Leser eingebunden und unterhalten werden, sind die Chancen groß, dass die Botschaften, die man vermitteln will, auch durchdringen. Mit seinen Texten und Bildern ist das Medium Comic zugänglich. Es ist das beste Mittel, um frei über die Dinge zu sprechen, die im Land geschehen.
Comic und Politik, Journalismus aber spielt auch eine Rolle auf den Philippinen. Das ins Deutsche übersetzte Buch der Investigativjournalistin Patricia Evangelista steht zum Beispiel schon auf unserer Sachbuchbestenliste. Die war ja heute beim PEN Berlin zu Gast.
Ja, genau. Also Patricia Evangelista ist eindeutig einer der Stars, die da in diesen Tagen zu Gast sind. Und ihr Buch Some People Need Killing, das ist, wie gesagt, auch gerade erst auf Deutsch erschienen und sofort auf unserer Sachbuchbestenliste gelandet. Und darin geht es um den Drogenkrieg, den sogenannten von Rodriguez Duterte, dem Diktator, der bis 2022 das Land mit ziemlich harter Hand regiert hat und wirklich buchstäblich aus der Drogenszene Menschen hat hinrichten lassen und sie ja geradezu genussvoll getötet hat. Also es sind offiziell ungefähr 30.000 Menschen, die dem zum Opfer gefallen sind. Und die Patricia Evangelista hat da sehr, sehr viel recherchiert und hat eben dann dieses Buch verfasst, in dem sie sich unter anderem auch sehr intensiv mit Sprache auseinandersetzt, also der Sprache, der brutalen Sprache von Duterte und auch ihrer eigenen Sprache, die sich natürlich sehr verändert hat. Und für sie ist es vor allem aber wichtig, dass die Opfer bzw. die Überlebenden dieses Drogenkrieges, nämlich die, deren Verwandte ermordet oder hingerichtet worden sind, dass die mit diesem Buch eine Stimme bekommen. Und so hat sie sich dazu geäußert.
Ich kenne die Zahlen nicht, aber ich bin den Menschen dankbar, die geschrieben haben, dass ihnen die Buchveröffentlichung geholfen hat, ebenfalls Dinge auszusprechen. Ich bin dankbar, dass die Menschen, die mir ihre Geschichten erzählt haben, zufrieden sind mit dem Buch. Menschen wie Lovelove oder Ivy. Die Familien, die im Namen ihrer toten Angehörigen sich das Buch haben signieren lassen und sagten, es fühle sich an, als würden diese immer noch sprechen. Dafür bin ich sehr dankbar.
Und in diesem Zusammenhang ist auch sehr interessant, auch eine Freundin von Patricia Evangelista war heute auf einem Panel zu erleben, Muki La Cuesta. Die hat ein weiteres Buch auch zu diesem Thema verfasst, aber sie hat eher geschaut, wie geht es den Angehörigen mehrere Jahre nachdem ihre Väter, Mütter, Verwandten ermordet worden sind, wie meistern sie weiter ihr Leben? Und das ist wirklich auch ein sehr eindrucksvoller Fotoband mit eben, ja, in diesem Falle tatsächlich Bildern und aber auch sehr eindrucksvollen Geschichten über diese furchtbare Zeit.
Welche Themen, welche politischen Themen sind heute noch verhandelt worden?
Ja, also interessant ist auf den Philippinen ja auch immer wieder dieses Thema der indigenen Bevölkerung, die ja im Prinzip von den Kolonialherren irgendwann vollkommen nicht ausgerottet wurde, aber degradiert worden ist und deren Kultur irgendwie komplett vernichtet oder verdrängt worden ist. Und die sind bis heute damit beschäftigt, zu ihrer quasi Identität wieder zurückzufinden. Das zum Beispiel war eins der Themen. Und natürlich wird auch immer wieder über José Rizal und seinen Einfluss bis heute auf die philippinische literarische, aber auch politische Kultur gesprochen. Das war auch eins der Podien heute. Und es gab tatsächlich auch eine Veranstaltung über die Philippinen und ihr Verhältnis zu den Palästinensern, weil sie sich als globaler Süden sehr solidarisch fühlen mit den Palästinensern. Es gab tatsächlich vor der Messe auch teilweise Boykottaufrufe, weil viele der Filipinos natürlich nicht einverstanden sind damit, dass zum Beispiel aus Deutschland Waffen nach Israel geliefert werden. Also auch das war heute Thema. Und auch in den nächsten Tagen wird es so weitergehen. Also morgen gibt es zum Beispiel ein Panel über Religion und Rasse. Es gibt auch diverse Filme, politische Fotoausstellungen im Fotografieforum Frankfurt. Ist da auch eine Ausstellung zu sehen, die sicher wert ist, dass man da auch mal das Messegelände verlässt. Also ich bin mir sicher, dass man da in den nächsten Tagen auch noch sehr, sehr tiefe Einblicke nehmen kann in dieses ja etwas ungewöhnliche Gastland.
Stefanie von Oppen über den ersten Tag der Frankfurter Buchmesse. Es ist Zeit für die Kulturpresseschau. Hans von Drotha hat lange in den Zeitungsfeuilletons gelesen, um an zwei prominenten Namen hängen zu bleiben.
Glaubt man, in Feuilletons geht es doch nicht darum, was man noch sagen darf, sondern darum, wie man es sagt. Christian Geier zitiert dazu in der FAZ den Soziologen Wolfgang Engler, der nach Gründen für die neue Reizbarkeit sucht. Christian Geier nennt es eine blank liegende Ausrasterbereitschaft und meint Richard David Precht. Nach Christian Geier stellt Wolfgang Engler die schwindende Toleranz gegenüber anderen Meinungen in Zusammenhänge, die das ausgelaugte Format vom enger werdenden Korridor des Sagbaren sprengen. Geier verweist auf Taktverantwortungsgefühl und Einfühlung, die bisweilen nahelegen, dass bestimmte Dinge zu sagen sich von selbst verbietet, auch wenn es gesetzlich freistünde, sie zu sagen. Im Szenario der bedrohten Meinungsfreiheit werde das alles so zusammengerührt, dass die Freiheit des Wortes erst dann gegeben scheint, wenn man spontane Meinungen herauslassen kann, wie Richard David Precht bei Maischberger geltend machte, der immerhin zwischen gesicherter Meinungsfreiheit und sinkender Meinungstoleranz eine Unterscheidung traf, um dann aber, wie eine Gegenprobe aufs Exempel, meinungsstark den Berufsstand des Politikers herunterzureden nach dem Motto »Zackig wie ein Bergkristall starten und rundgewaschen wie ein Kiesel enden«. Womit, so Christian Geier, rausgelassen war, was sich an pauschaler Herabwürdigung noch nicht einmal in der Küche gehört. Solange Leute wie Engler den gereizten Unsinn dann im Ausrasterparadigma auf seine Gründe untersuchen würden, springe immerhin Erkenntnis heraus. Wolfgang Englers in der FAZ zitiertes Buch heißt »Stand der Zivilisation«. Dass es um die nicht gut steht, fällt auch Jens Hacke in der Süddeutschen auf. Und schon wieder ist Precht schuld. Der hat auch ein Buch geschrieben. Angststillstand ist laut Süddeutscher voll von gefühlten Wahrheiten. Der Populärphilosoph nehme sich die Freiheit, selbst zu den Sachen zu denken. Das allerdings wachse sich, also offenbar nicht nur bei Maischberger, zu einer Suada aus, die Oswald Spenglers Untergang des Abendlandes zu einer vergleichsweise erbaulichen Lektüre macht. Jens Hacke diagnostiziert den Untergang des Samstagabendlandes. Ist die Tatsache, dass die Süddeutsche das groß und fett als Titel setzt, noch klassische Arbeit der Redaktion oder schon Clickbaiting? So nennt man es, wenn Online-Medien möglichst krasse Schlagzeilen produzieren, um Klickzahlen zu erhöhen. Unter der unbedingt unter den Tatbestand eines gedruckten Clickbaiting fallenden Überschrift »Reiz ist geil« zitiert die Zeit einen, den sonst nicht einmal die Zeit als Autor bekommen würde, den Papst. Der hat Clickbaiting als erniedrigende Praxis von Online-Medien abgekanzelt. Cornelius Pollmer macht den Selbsttest mit der enorm großbuchstabigen New York Post. Der Papst steht dort in direkter Konkurrenz zu dem, was er kritisiert. Aufdringliche Klick-mich-Kacheln stellen in Aussicht, die wahre Ursache übermäßigen Bauchfetts zu verraten oder eine mutmaßlich elaborierte Sexualpraktik, deren Ausübung noch jede Beziehung gerettet habe. Und das sei natürlich, gesteht der Zeitautor, Papst hin, Papst her, auch interessant. Der Papst misst nicht etwa Richard David Precht, sondern dem Journalismus eine Verantwortung bei. Medien spielten eine entscheidende Rolle bei der Bewusstseinsbildung und der Förderung des kritischen Denkens. Cornelius Pollmers Fazit lautet, der Papst hat recht, kann sich und der Menschheit davon aber nichts kaufen. Weil im täglichen Diskursgefecht oft nicht mehr wichtig ist, was richtig und wichtig ist, beziehungsweise wer recht hat. Wichtig ist oft nur der nächste Reiz. Armer Papst, arme Menschheit und die schöne Stimmung hat er damit auch noch versaut. die wird dadurch nicht besser, dass die vielleicht unterschätzteste Kolumne des deutschen Feuilletons ihre Selbstauflösung bekannt gibt. Die Taz-Berichtigung. Morgen, berichtigt die kleine Glosse ein letztes Mal, endet die gute alte Papierzeit, in der wir die Fischgräten in den Kulturteil vom Vortag einwickeln konnten. Das geht mit App auf dem Smartphone nicht mehr. Fehler, gibt die Berichtigung zum Schluss ganz richtig zu bedenken, werden weiterhin passieren. Ob, lautet die letzte Frage in diesem Format, sie noch irgendwo redaktionell aufgespießt werden? Wir versprechen an dieser Stelle das im Rahmen unserer Möglichkeit Beste. Das sind wir der Berichtigung schuldig. Und dem Papst natürlich sowieso.
Hans von Trutters Kulturpresseschau in Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.